Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die sächsische Stadt Chemnitz könnte Europäische Kulturhauptstadt 2025 werden, wenn sich die Jury nicht abschrecken lässt von zum Beispiel dem Prozess gegen die Chemnitzer Rechtsterrorzelle. Chemnitz tritt an gegen Dresden, Gera, Hannover, Hildesheim, Magdeburg, Nürnberg und Zittau. Gestern Abend endete die Bewerbungsfrist. Für Tipps ist es jetzt also eigentlich zu spät. Aber wir schauen mal auf ehemalige Kulturhauptstädte und fragen, was hat euch der ganze Rummel eigentlich gebracht? Dazu treten heute Morgen in den Ring die Kollegin Vivien Leue für Essen und das Ruhrgebiet, Kulturhauptstadt 2010. Morgen, Vivien.
Ja, guten Morgen nach Berlin.
Und unser Landeskorrespondent für Thüringen, Henry Bernhard, darf von Weimar schwärmen, der Kulturhauptstadt 1999. Guten Morgen, Henry.
Guten Morgen.
Auf den ersten Blick hat Weimar stärker profitiert als Essen und das Ruhrgebiet, so herausgeputzt, wie es inzwischen dasteht. Entspricht das den Tatsachen, Frau Leue?
Ja, also wenn man sich die Stadt mit ihren Gebäuden anguckt, dann ganz sicher. Aber ich glaube, man muss das Ruhrgebiet wirklich als, jemand hat das mal gesagt, Gefühl sehen. Und da hat sich das die Selbstwahrnehmung, dieses Gefühl, dieses Selbstwertgefühl sehr geändert. Das ist nämlich stark gestiegen und damit auch wirklich diese Außenwirkung des Ruhrgebiets. Viele ehemalige Zechen sind auch sehr hübsch gemacht, sind jetzt auch Kulturstätten. Jemand sagte auch mal, mit der Kulturhauptstadt sei das Ruhrgebiet, Essen und das Ruhrgebiet wie Phönix aus der Asche aufgestiegen. Und das sehe ich auch so. Das Ruhrgebiet ist durchaus hier in dieser Metropolregion, auch für Menschen, die in Düsseldorf wohnen zum Beispiel, ein Ort, wo man durchaus mal hingeht für Theater, auf Vorstellungen, aber auch um abends gut essen zu gehen, was ja auch Kultur ist. Also wenn man Kultur als großes Gefühl auch definiert, dann hat sich das Ruhrgebiet sehr stark herausgeputzt. Aber natürlich, wenn man auf die Gebäude schaut, da gab es jetzt nicht so viel Repräsentatives, was letztlich stehen geblieben ist.
Aber Herr Bernhard, in Weimar wurden ja auch nicht nur die Fassaden renoviert, ne?
Nein, in Weimar war 1999 wirklich eine Wegscheide. Es wurden in einer Stadt von 65.000 Einwohnern 1,3 Milliarden D-Mark investiert und die sieht man einfach. Das sind auch nachhaltige Sanierungen gewesen. Und Weimar ist ja ohnehin ein Unikat unter den deutschen Städten, vielleicht sogar in der Welt mit der Thüringer Residenzkultur, mit der Klassik, mit Goethe und Schiller, mit Liszt, mit den Abgründen des Nationalsozialismus. Da fragt man sich, warum braucht Weimar eigentlich noch den Titel Kulturhauptstadt? Ist es das nicht ohnehin? Aber was das wirklich Wichtige war, sind nicht die rausgeputzten Gebäude, sondern 1999, die Kulturhauptstadt hat Weimar in die Moderne gestoßen, aus der selbstgenügsamen Klassik-Seligkeit heraus. Da kamen Musiker, Schriftsteller, Philosophen, Schauspieler von Weltgeltung in die Stadt und brachten die Welt auch mit. Und die Weimarer wurden gefordert und auch überfordert und das war auch gut so. Und natürlich gab es danach so eine Art Post-Kunststadt-Kulturstadt-Charta. Es gab kein Extrageld mehr, es gab weniger Besucher, weniger Weltkultur, aber der Appetit war geweckt und es sind auch Leute geblieben, es sind Kreative geblieben. Und nun ist jetzt mit dem Bauhausmuseum und dem sanierten neuen Museum endgültig eigentlich Weimar zu einer Art Gesamtkunstwerk deutscher Geschichte geworden. Ich denke, das wäre ohne 1999 anders verlaufen.
Eine eher kleine Stadt im Osten, eine große Region im Westen. Was sagt das aus über die Voraussetzungen, die so eine Kulturhauptstadt mitbringen muss, Frau Leue?
Ja, also ich denke, man muss wirklich etwas haben, was über die Grenzen hinaus eine Sogwirkung entfalten kann. Und in der Region Ruhr war das dieses Motto Kultur durch Wandel, Wandel durch Kultur, also dieser Wandel und den dann in verschiedenen Facetten darzustellen. Ich denke, das bringen viele Regionen mit. Und das muss man dann vielleicht auch wirklich auf diesen einen Punkt zentrieren. Also die Kulturhauptstadt war eine riesen Marketingmaschine. Mein Kollege Henry Bernhard sagte das eben, Weimar habe das gar nicht gebraucht, aber als Marketingmaschine vielleicht doch. Und dafür braucht man natürlich etwas zum Vermarkten. Und was viele vielleicht gar nicht wissen, die Essener Zeche Zollverein, haben viele jetzt dann doch schon gehört, die wurde schon 1986 stillgelegt. Also in Essen gab es schon sehr lange keinen Bergbau mehr und trotzdem ist diese Region vor allem für den Bergbau bekannt gewesen. Und dann kam die Kulturhauptstadt und dann haben Menschen in der ganzen Welt gesehen, dass es mehr gibt in dieser Region als nur Industrie und Bergbau.
Herr Bernhard, Sie haben es gesagt, eigentlich bräuchte Weimar diesen Titel nicht, hätte ihn nicht gebraucht. Aber umgekehrt, wenn Weimar übergangen worden wäre, wäre die Empörung groß gewesen, oder?
Ja, sicher, weil Weimar hat natürlich auch ein enormes Selbstbewusstsein in Deutschland und in der Welt. Und es war auch wirklich gut für die Stadt, weil, wie gesagt, sie ist in die Moderne gestoßen worden. Natürlich wäre es auch ohne diese Kulturhauptstadt irgendwie weitergegangen für Weimar, klar. Aber gerade in so einem kleinen Ort kann man natürlich unglaubliche Initialzündungen machen. In der Region ist es sicher was anderes, dann verteilt sich das Ganze mehr. Aber es kann natürlich für beide Seiten Vorteil haben, auch in der Region. Vielleicht gibt es auch ein neues Miteinanderdenken dann, dass man sich gemeinsam sieht oder auch gemeinsam handeln muss, im Gegensatz zum Gegeneinander möglicherweise vorher von verschiedenen kleinen Städten. Also ich denke, da kann Region und Stadt, beide können davon profitieren.
Und wenn Sie, Herr Bernhard, jetzt mal einen Blick werfen auf die Bewerberliste für 2025, hätten Sie da einen Favoriten?
Ich habe vorhin schon mal drüber nachgedacht. Also mein Favorit wäre eigentlich Chemnitz. Klingt vielleicht seltsam, es ist eine geprügelte Stadt durch die Zerstörung im Zweiten Weltkrieg, durch diesen gigantösen Aufbau in der DDR, durch die Erniedrigung mit dem Verlust des Namens, hieß ja lange Zeit Karl-Marx-Stadt, dann durch den Bedeutungsverlust ab 1990, durch den schlechten Ruf, jetzt auch durch die rechten Aufmärsche. Aber es gibt natürlich auch eine großartige kulturelle Geschichte der Moderne in Chemnitz, es gibt großartige Museen. Und auch ein großes kreatives Potenzial heute, was gern übersehen wird, wenn man die rechten Aufmärsche sieht. Und dass das außerhalb auch mal anders wahrgenommen wird, das würde der Stadt sicher sehr gut tun und auch für das Selbstbewusstsein, also sich selbst bewusst zu werden, was man will und was man kann in dieser Welt. Dafür wäre sicher Chemnitz eine gute Stadt
und, Frau und
die Kulturhauptstadt in Chemnitz.
Frau Loy, wäre denn Ihr Bewerber eher eine Stadt im Westen?
Ja, tatsächlich, aber so ein bisschen in der Mitte würde ich sagen Hildesheim, weil sich diese Stadt ja auch so ein bisschen als Region präsentiert. Und ich hatte mal geschaut, auch vor allem mit Pflanzen, für Rosen soll Hildesheim bekannt sein. Ich bin da tatsächlich selbst nur einmal durchgefahren. Aber genau das, ja, zeigt wieder, was so eine Region schaffen kann, sich für mehr noch bekannt machen als das, was man bisher kannte. Und dass auch Pflanzenkultur sein können, finde ich wirklich sehr interessant. Und einfach diesen Regionalgedanken.
Heute wollen sich die Bewerber um die Kulturhauptstadt 2025 präsentieren. Gestern nämlich endete die Bewerbungsfrist. Wir sprachen nochmal mit denen, die in den Kulturhauptstädten von früher sozusagen wohnen oder von dort berichten. Das war Vivien Loy für Essen und das Ruhrgebiet und Henry Bernhard für Weimar. Ihnen beiden herzlichen Dank.